Ja, ich bin heute mit Schwachheit bei euch. Schwachheit meiner Stimme hauptsächlich, nicht den Geist. Deswegen würde ich bitten, wenn nachher Bibeltexte zu lesen sind. Es geht um eine ganz beeindruckende und spannende Geschichte aus dem Alten Testament, dass mir da immer jemand vielleicht zu Hilfe kommt. Vielleicht, Philipp, bist du dann einfach mal hier aus der Bibel vorlesen oder wenn jemand eine Bibel hat. Aber dass wir es alle hören. Es geht um eigentlich eine Geschichte, die auch lehrreich ist, bis zum Thema Evangelisation. Wir stehen ja vor einem ganz bemerkenswerten Einsatz, kann man sagen. Es geht um das Thema Erlösung, Befreiung, wie es klang auch schon an dem, was Elisabeth anfangs sagte. Und zwar am Bild einer Stadt im Alten Testament, der Stadt Samaria, der Hauptstadt von dem Nordreich Israel. Eine Stadt, das könnte auch Paderborn sein, im gewissen Sinne, wo irgendwie Religiosität ist, wo Glaube ist, im gewissen Sinne, zumindest Religiosität. Ja, wo es auch beides gibt. Es gibt schon auch ernsthafte Menschen, die ernsthaft Gott suchen. Es gibt aber auch viel Götzendienst, viele ganz andere Dinge, die dort Einzug gehalten haben. Man kann diese Geschichte auch münzen auf das Volk Gottes. Das Volk Gottes wird ja auch mit einer Stadt verglichen, mit der Stadt auf dem Berge. Kennt ihr das Wort von Jesus, ja? Die Stadt auf dem Berge, mit der Jesus seine Jüngerschar vergleicht, die auch, wie diese Stadt Samaria in dieser Geschichte, in eine Zeit des Mangels an geistlicher Freiheit sein kann, die plötzlich belagert sein kann, die plötzlich eingeschüchtert und zurückgezogen lebt. Nun, man kann diese Geschichte beziehen auch auf einen einzelnen Menschen in einer seelsorgerlichen Begegnung, in einer seelsorgerlichen Situation oder auf uns selbst, dass wir als einzelne Gotteskinder nicht in die volle Freiheit gefunden haben, dass wir uns haben zurückdrängen lassen in einen Lebensrahmen, in eine Enge und die von Gott uns zugedachte Freiheit noch nicht so in Anspruch nehmen konnten oder noch nicht in Anspruch genommen haben. Oder den Sieg Jesu, den er am Kreuz erkauft und erkämpft hat, noch gar nicht für uns so in Anspruch genommen haben. Also die Geschichte jetzt, der Text, das ist also, brauchen die allererste Folie, nicht die letzte. Das ist die letzte, wir brauchen die erste. Aber im Hebräischen ist es auch so, da fangen wir immer von hinten an zu lesen. Genau, das ist der Text, 2. Könige 6, Vers 24. Geht es da mittendrin los? Es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schekel Silber und ein Viertel Karb Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging, da schrie eine Frau ihm zu: Hilf, mein Herr und König! Er aber sagte: Hilf dir der Herr nicht! Woher sollte ich dir helfen? Etwa von der Tenne oder von der Kelterkufe? Und der König sagte zu ihr: Was hast du denn? Sie sagte: Diese Frau da hat zu mir gesagt: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn jetzt essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, und zwar als er noch auf der Mauer einherging, und das Volk sah es. Und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Und er sagte: So soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas, des Sohnes Schafats, heute auf ihm bleibt. Wow. Bis dahin erstmal, das ist die Beschreibung der Not. Die Beschreibung einer Realität. Die kann man ja nicht wegleugnen. Die Realität dieser Belagerung, die Realität der daraus resultierenden Hungersnot. Eine Belagerung und diese Hungersnot, die durch den Feind entstanden ist. Also ein Feindeswirken. Ja, ist uns klar, was vom neuen Bund her unser Feind ist. Kannst du ruhig ein bisschen weitermachen. Da haben wir diese Realität beschrieben. Und das wirkt sich auf alle möglichen Ebenen aus. Diese Belagerung ist Gefängnis, die bedeutet Mangel, die bedeutet Hunger, die bedeutet irgendwann ein Abgleiten moralischer Werte. Es geht den Leuten körperlich schlecht, seelisch schlecht, geistig, und es geht immer weiter abwärts. Die werden irgendwann immer tiefer in Sünde reingehen. Und die Perversion nimmt zu. Kann man sich kaum vorstellen. Wir würden vielleicht die Nase rümpfen, wer käme von uns, ja, im Wohlstandsland sowieso nicht, aber wer käme von uns auf die abwegige Idee, sein Kind zu kochen und am nächsten Tag zu sagen, jetzt machen wir, es kommt dein Kind dran. Also die Frau beschwert sich ja nicht darüber, Mensch, König, guck mal, wie weit es mit uns gekommen ist, wir essen schon unsere Kinder, sondern sie beschwert sich, dass die Frau, das andere Frau, dass ihr Kind nicht rausrückt. Das ist ihr Gefühl von, hier läuft was schief. Wie gesagt, wir können es da mit Abscheu von abwenden, aber ich glaube, in der Kosmetikindustrie werden ja auch getötete Embryos auch zum Teil verarbeitet. Und aus einem Wohlstandsland werden Kinder getötet. Wir essen die nicht direkt auf, aber wir sollten da nicht die Nase drüber rümpfen. Und der König kommt in der Situation, eigentlich gar nicht mehr richtig entscheiden zu können. Er ist ohnmächtig, er merkt, wie das ihn entgleitet, er kann seine Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Und es ist schlimm für ihn. Und seine Reaktion, er hat ja ein Sacktuch drunter. Eigentlich ist er bereit, auch irgendwie Buße zu tun. Er überlegt sich, ob er nicht sich vor Gott beugen könnte. Oder hat es vorher getan vielleicht, oder bis zu diesem Augenblick. Aber das bringt ihm das Fass zum Überlaufen. Und er wird zornig auf Gott. Ja, viele Menschen, die Reaktion, viele Menschen, und auch von Christen, wenn Gott nicht eingreift zu dem Zeitpunkt, wo sie es erwarten, dann werden sie zornig auf Gott. Oder sie geben Gott die Schuld. Gott, du bist an allem schuld. Und in dem Fall ist es dann der Elisa oder der Prophet ist an allem schuld. Oder der Christ oder die Juden sind an allem schuld. Was weiß ich, was man erfinden kann. Menschen erfinden, suchen immer einen Schuldigen, um sich nicht rückgratlos vor Gott beugen oder vor ihm zerbrechen zu müssen. Und erwischen dann einen und seine negative Einstellung bringt ihn dazu, diesen Fluch auszusprechen quasi. Weil er den Elisa töten will, verrückterweise im Endeffekt genau zu einem Augenblick, wo die Hilfe schon vor der Tür steht. Ja, das ist natürlich ganz schade, gell? Wenn wir vielleicht auf Gott warten, noch mit irgendwas vor Gott stehen und das Negative nimmt zu, auch vielleicht in unserer Umgebung, in unserer Familie vielleicht irgendwo, und kurz bevor uns Gott seine Hilfe sendet, schwören wir ihm sozusagen ab oder sind zornig auf ihn, schleudern ihm oder seinen Boten oder irgendjemandem irgendwas entgegen. Ist natürlich sehr schade. Auf jeden Fall ist das die eine Realität, die hier beschrieben wird. Durch das Wirken des Feindes ist die Stadt Gottes in Not, Bedrängnis, Unfreiheit, in Zwang und Unterdrückung gekommen. Später, im Vers 6 bis 7, siebten Kapitel, das geht dann in das siebte Kapitel über, wird eine ganz andere Realität uns gezeigt. Springen wir mal darüber ins siebte Kapitel, 2. Könige 7. Da heißt es, der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse einer großen Heeresmacht hören lassen, ein Getöse von Pferden. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der Herr, der König von Israel, hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Hier hat sich Gott eine Technik des Feindes zu eigen gemacht, oder vielleicht hat er sich das einfach so überlegt. Also Gott kann durch reale Engel eingreifen, durch eine physische Engelmacht, gibt es auch eine Geschichte im Alten Testament bei König Hiskia, aber er kann auch blöffen. Ja? Das ist eines der Haupttechniken des Feindes. Ja? Deswegen hat einer mal gesagt, das 11. Gebot heißt, lass dich nicht blöffen vom Feind. Der Feind will uns, wie manche sagen, ins Bockshorn jagen, er will uns in Gefangenschaft und in Not bringen. Ob das nun begründet ist oder unbegründet ist, ist egal. Oder in Panik bringen. Ob das nun begründet ist oder nicht begründet ist, ist dem Feind völlig wurscht. Ob das irgendeinen realen Anlass hat oder nicht. Aber Gott dreht hier quasi den Spieß um und lässt diese Unterdrücker ein Getöse hören, sodass sie in Panik verfallen und einfach abhauen, obwohl gar keine Gefahr droht. Ist gar keine Gefahr da. Ja? Also es gibt keine reale Gefahr für diese starke Armee von den Aramäern und trotzdem hauen sie ab. Und das ist jetzt die Realität. Die Realität ist, dass da ein Sieg zustande gekommen ist, dass da der Feind gewirkt hat auf der einen Seite, aber Gott viel übermächtiger gewirkt hat auf der anderen Seite. Das ist so ähnlich wie es heißt, die Schlange, die wird dem Nachkommen der Frau in die Ferse stechen, er aber wird dir, das sagt Gott zur Schlange, den Kopf zertreten. Ja? Und ihr könnt mal überlegen, was schlimmer ist. Also mit einem zermatschten Kopf rumzulaufen, ist durchaus schmerzhafter und folgenschwerer als mit einer kaputten Ferse. Ja, mit der Ferse kann man immer noch humpeln, tut weh, schmerzt irgendwo, aber du kannst immer noch agieren. Ja? Und so muss man sich die Situation des Feindes vorstellen. Der ist kopflos geworden sozusagen. Ihm ist der Kopf zertreten worden. Das Reich des Feindes ist gar nicht so gut organisiert, wie man sich das vorstellt. Das ist sehr viel Chaos. Der Feind ist ein besiegter Feind. Der Satan. Ja? Also im Neuen Testament gesprochen, würde ich das jetzt auf Christus und Satan beziehen. Und der Teufel ist ein geschlagener Feind. Er ist ein besiegter Feind. Also agiert er ganz oft nur noch mit Bluff und mit Angst und Panikmache, die aber eigentlich völlig unberechtigt ist. Jetzt haben wir diese beiden Realitäten. Man kann die Hand ganz schlecht erkennen. Wenn es ein bisschen dunkler wäre, würde man erkennen, unten ist eine Hand, oben ist eine Hand. Das sind also quasi zwei Realitäten. Da unten ist die Hand des Menschen, der irgendwie Hilfe sucht, und da oben ist die Hand Gottes. Jetzt haben wir zwei Realitäten, die unverbunden nebeneinander stehen. Da ist diese belagerte Stadt, die eigentlich gar nicht mehr belagert ist. Das ist das Irre. Das finde ich total irre. Die Stadt Samaria ist in dieser Nacht gar nicht mehr eine belagerte Stadt. Wer belagert die denn? Die sind doch weg. Ist doch gar keine mehr da. Aber sie denken, dass sie noch belagert sind. Das heißt, das findet im Kopf statt. Sie glauben, dass der mächtige Feind um die Stadt herum ist und sie in Schach hält. Sie glauben, dass keiner die Stadt verlassen kann, ohne getötet zu werden. Sie glauben, dass sie hungern müssen. Sie glauben, dass sie keine Hilfe bekommen, dass Gott sie darben lässt. Sie glauben, dass sie bestraft werden und so weiter und dass sie jetzt alle umkommen werden. Erst die Pferde, die Kinder und alle möglichen werden umkommen. Und das ist das Irre. Das ist oft eine geistliche Realität, auch in unserer Welt. Da gibt es Städte, Menschen, Völker, da gibt es Gemeinden, da gibt es Christen vielleicht sogar, ja, die in dieser einen Realität leben, ohne die andere mit der anderen zusammenzukommen. Das ist die große geistliche Not. Das Gefängnis in Samaria war gar keins mehr. Die leben noch im Gefängnis, obwohl es gar kein Gefängnis mehr da ist, weil da gar kein Gefängnisaufseher mehr da war. Die Ursache der Not schon beseitigt war. Es gibt so einen Begriff von Phantomschmerzen. Vielleicht kennt ihr das. Phantomschmerzen, ein medizinisches Phänomen, dass Menschen von Körperteilen Schmerzen empfinden, die sie gar nicht mehr haben. Körperteile haben sie. Ja. Das Bein ist schon amputiert worden. Schlimm. Ja. Also ein Bein weniger ist wirklich schlimm. Aber oft ist es ja die letzte Möglichkeit, ein Menschenleben zu retten. Bein amputieren. Nach dem Motto, lieber mit einem Bein in den Himmel, als mit zwei Beinen in die Hölle. Oder sagt Jesus mal. Ja. Und lieber mit einem Bein weiterleben. So. Aber jetzt gibt es manchmal Schmerzen aus dem Bein, was schon abgenommen worden ist. Die teilen sich dem Schmerzzentrum, dem Gehirn noch mit. Ja. Und so gibt es manchmal auch für Christen, für Menschen, die schon neu geworden sind, die schon im Sieg Jesu eigentlich wandeln, die schon Anteil haben an den Kräften der zukünftigen Welt, die ein ewiges Leben bekommen haben, gibt es manchmal Grüße aus dem alten Leben. Ja, Schmerzen, wo andere uns Schuld zugefügt haben. Schmerzen, wo mein Leben, mein Schicksal negativ verlaufen ist und ich heute noch die Schmerzen empfinde. Obwohl man eigentlich sagen muss, ein toter Mensch empfindet doch gar keine Schmerzen mehr. Ich habe doch bei der Taufe, also so wird es jedenfalls gelehrt, und ich glaube das nach Römer 3, dass es nicht nur so ein äußerer, netter, symbolischer Vorgang ist, wo alle klatschen, ich bin mal unter Wasser kurz, ja, da bin ich wieder, schaut mal her, ich bin ein bisschen nass geworden. Ja. Nee, wenn das eine geistliche Realität ist, dann wird der alte Mensch hier ins Grab, ins Wassergrab gesetzt. Und der alte Mensch ist doch tot. Der ist doch vorher mit Christus gekreuzigt worden. Der ist doch tot. Warum machen mir so viele Dinge aus dem alten Leben immer noch zu schaffen? Das sind vielleicht solche Phantomschmerzen. Völlig unberechtigt grüßen mich immer wieder Dinge und pieksen mich an und poppen hoch, ja, die aber eigentlich gar keine reale Grundlage mehr haben. Muss man mal drüber nachdenken. Der Sieg war vollständig. Alles war vollbracht. Der Feind war schon aus dem Rennen. Der war schon immer da. Aber die Stadt lebt immer noch in der anderen, alten, überholten Realität. Das ist irre, ja? Dass wir vielleicht manchmal in überholten Realitäten leben. Wir leben da noch drin. Ja? Das gibt es sicherlich in ganz verschiedener Hinsicht. Dass wir noch im falschen Film leben, sozusagen. Und wie kommen jetzt, das ist das Interessante dieser Geschichte, wenn wir die jetzt weiter durchgehen, wie kommen diese beiden Realitäten, die der Not und dieses Feindeswirkens und die des Sieges und des Wirkens Gottes zueinander? Die erste Antwort lesen wir einfach in dem zwischendurch ausgelassenen Text ab Vers 32. Elisha aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm, also der eben so bedroht worden ist. Und der König sandte einen Mann vor sich her. Bevor nun der Bote zu ihm kam, sagte Elisha zu den Ältesten: Habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür, drängt ihn mit der Tür zurück. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Noch redete er mit ihnen, siehe, da kam der Bote zu ihm herab. Und er sagte: Siehe, dieses Unglück kommt vom Herrn. Also der Herr ist schuld. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Vielleicht war das Ausdruck dieses Wartens dieses Sacktuch, das er drunter trug. Ja? Was soll ich noch länger warten? Und wie schon mal ein Kapitel vorher oder zwei Kapitel vorher, wird man jetzt erwarten, dass eine Gerichtsbotschaft kommt. Ja, du hast gesündigt, du und deine Söhne, und ihr seid gottlos und so weiter. Ja? Aber wieder wird Elisa geleitet, eine überaus positive Nachricht zu geben. Überraschend. Ja? Auch für unser Gottesbild. Manchmal denken wir, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt komme ich zu Gott. Oh, jetzt kommt der Prophet. Wow, jetzt geht es nochmal richtig Dresche oder so. Ja? Nur weil unser Vater oder unsere Mutter das früher gemacht haben. bei Gott kann es Überraschungen geben, in die eine oder auch in die andere Richtung. Und hier ist die Überraschung in die überraschend positive Richtung. Nämlich Elisa sagt einfach, hört das Wort des Herrn. Er hält einfach das Wort des Herrn gegenüber. Gegen diesen menschlich-fleischlich aufgebrachten Leiter und König. Ja? Einfach das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Ja? So kommen die Realitäten, diese unversöhnten Realitäten dieser Not des Sieges zusammen. Als erstes durch das Wort Gottes. Durch das prophetische Wort, was ausgesprochen worden ist. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Also ganz was anderes. Völlig unglaublich. Völlig unreell. Vorher haben sie so einen Eselskopf, ein unreines Tier, für 80 Schekel Silber verkauft und jetzt richtig schön feines Weizenmehl. Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn das? Gott überrascht uns oft. Und jetzt ist da so ein frecher Offizier, auf dessen Arm sich der König stützt, und er antwortet dem Mann Gottes und sagt: Siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machen würde, könnte wohl sowas geschehen? Nach dem Motto, dritter Pharisäer 12, bei Gott sind doch einige Dinge unmöglich. Ja, so ungefähr. Was würde es da, er bekennt genau das Gegenteil von Gottes Wort. Ja, er sagt eigentlich, jetzt wollen wir mal ehrlich sein, bei Gott sind nicht alle Dinge möglich. Gott hat auch so seine Grenzen. Ja? Und er wird auch mal alt irgendwann. Und irgendwann geht Gott ja auch mal die Puste aus. Ja? So richtig ein Bekenntnis des Unglaubens. Also, wenn er jetzt ein bisschen skeptisch gewesen wäre, hätte er gesagt, oh, wie soll ich das glauben? Mensch, es fällt mir schwer, das zu glauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das wäre noch eine verständliche Reaktion. Ja? Aber der lästert richtig über Gott oder über das Wort des Herrn. Müssen wir aufpassen, ja? Dass wir nicht, wenn wir selbst keinen Glauben haben, plötzlich Gott klein machen. Ja? Es gibt viele Theologen, haben keinen Glauben und dann basteln sie die Bibel, die Bibel wird so lange zerschnibbelt und gehäckselt und klein gefräst, bis da fast nichts möglich bleibt. Ja? Nur weil sie zu wenig Glauben haben. Ja? Selbst wenn Gott Fenster am Himmel machen würde, könnte das geschehen? Nein, das kann Gott nicht. Und der Elisa sagt, du wirst es mit eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Das heißt, den Ungläubigen und den Lästerer, der bleibt von dieser Realität getrennt. Ja? Dem sagt er das schon mal so ins Gesicht. Also Gott tut ja nichts, ohne dass er das vorher den Propheten offenbart. Er informiert sein Volk zeitig. Ja, deswegen sollen wir auch im Neuen Bund auch aufmerken, wir haben ein anderes Verständnis vom prophetischen Dienst, weil es nicht nur den Propheten gibt, sondern alle im Prinzip von Gott gebraucht werden können, prophetisch zu reden. Wir sollen achten auf das, was der Geist anzeigt. Aber oft gibt Gott Hinweise, bevor irgendwelche Dinge passieren. Bevor das World Trade Center eingestürzt ist in New York, 2001 war das, glaube ich, hat in der Gemeinde von David Wilkerson am Times Square, eine große Gemeinde mit ungefähr 5000 Mitgliedern, die hatten prophetische Stimmen, die hatten prophetische Eindrücke. Und er hat, ohne zu wissen, was ist, hat David Wilkerson eine ganze Gebetswoche angesetzt. Die haben jeden Tag, bevor diese beiden Twin Towers runtergestürzt sind, haben die jeden Tag stundenlang gebetet, die wussten nicht warum. In der Kirche. Sie haben sich vorbereitet auf irgendeine Not, die kommen wird, auf irgendwas, haben schon diakonische Dienste verteilt und so weiter. Ja? Und an dem Tag selbst sind Leute auf natürliche und übernatürliche Arbeit von der Arbeit abgehalten werden. Ganz viel aus der Gemeinde. Dutzende Zeugnisse gibt es darüber, dass die Fährverbindungen über den Hudson Bay, was es nicht funktioniert hat, dass die Busse nicht gefahren sind, die haben, sind durch Krankheit zu Hause, nee, weiß ich nicht, durch Umstände abgehalten worden, zur Arbeit zu fahren in einem dieser Hochhäuser und so weiter. Und durch das prophetische Wort war die Gemeinde vorbereitet, diese Niederlage nicht nur als Niederlage zu erleben, sondern für Gott Zeugnis zu sein. Und waren direkt vor Ort, um dann ganz viele diakonische Dienste aufzubieten und dergleichen. Ganz bemerkenswert. Und so bereitet Gott auch in unserer Zeit auch uns prophetisch vor. Das ist ein Weg, wie Gott diese Realitäten zusammenbringt. Und Gott möchte, dass das auch ausgesprochen wird. Der Wille Gottes, wir haben es ja vorher gebetet, ja? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, das ist die Realität quasi oben rechts, oder in dem Fall außerhalb vom Lager Israels, und wie auf auch Erden, dein Wille geschehe im Himmel, wie auf Erden. Das ist ja immer unser Spannungsfeld, wie kommt das zusammen? Im Himmel ist der Sieg vollständig, im Himmel ist die Erlösung vollständig, da gibt es keinen Geschrei, keine Klage, kein Leid. Aber wie kommen die zusammen? Und einer der Wege, wir haben es auch heute auch schon in der Einleitung gehört, ist eben das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das prophetische Wort. Und das Wort Gottes prophetisch zu gebrauchen, wie auch immer. Und dann kommen diese Realitäten zusammen. Das zweite ist das evangelistische Wort. Ja, das gehört dazu. Ja, und deswegen ist das auch ganz gut, auch bevor wir auf so eine Phase zugehen, auch sich das mal klar zu machen. Das, was jetzt passiert, das ist total erstaunlich und auch ermutigend, finde ich. Dass die Geschichte von diesen vier Aussätzigen, die zu vier Evangelisten werden, gibt es ausgerechnet auch vier im Neuen Testament, diese vier Aussätzigen, Vers 3, kannst du jetzt mal weiterklicken? Ne? Nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wir müssen raus aus dem Status quo. Ja? Also die haben keine Option mehr, da zu bleiben. Nochmal die Salami noch mal ein bisschen weiter zu streichen oder die Streichwurst, noch dünnere Scheiben und so weiter, die sind sowieso fertig. Ja? Das sind immer die Kandidaten, die als schnellstes dann das Heil entdecken. Warum sollen wir hierbleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lass uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht der Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Und die lassen uns doch gar nicht rein. Wenn wir aber hierbleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Das war der erste Glaubensschritt, dass man irgendwie ein Risiko bereit ist, einzugehen. Deswegen lassen sich Menschen auf den Glauben und auf den Sieg des Evangeliums ein, die nichts mehr zu verlieren haben. Das sind die besten Kandidaten immer dafür. Da habe ich es zu verlieren. Erinnert übrigens an Esther, die auch sagt, komme ich um. Ja? Wenn ich lebe, dann bleibe ich am Leben. Ja? Also tatsächlich, die machen sich auf den Weg. Und zwar in der Abenddämmerung, ja, kamen sie dann ins Zieltlager Arams. Und vorhin, wenn ihr euch erinnert, Vers 7, war ja auch davon die Rede, dass in der Abenddämmerung die geflohen sind. Es muss also unmittelbar in dem Augenblick passiert sein. Es steht hier nicht, dass das eine Eingebung des Herrn war an die Aussätzigen, sondern die waren einfach am Ende. Die waren einfach fertig. Ja? Manche kriegen einen Impuls, die kriegen einen Traum und so, und so also was Geistiges. Manche kriegen nur das Magenknurren oder auch das Seelenknurren. Und diese Not treibt sie an den Ort des Sieges. Herrlich. Und sie kam an das Rand des Heerlagers von Aram, siehe, da war kein Mensch. Denn, das hatten wir ja vorher gelesen, der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse hören lassen. Und dann geht es Vers 8 weiter. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie nur in ein einziges Zelt, wird so betont, ein einziges Zelt, gucken Sie sich das mal aus der Nähe an. Wow, da war ja Grillfleisch, beste Speisen und Getränke dort, noch warm, der Tee war noch warm, auf dem Stülpchen, so ein Chai oder sowas, so ein aramäischer, syrischer Chai. Irgendwas, das war noch alles warm, die hatten für die gekocht. War noch alles auf der Platte, der Tisch war schon gedeckt für die Offiziere vom ersten Zelt am Rand des Lagers. Ja. Kommen die Aussätzigen rein und denken, wow, das ist ja toll hier. Kein Mensch da, konnten es gar nicht glauben. Ja. Und sie genießen es erstmal. Wow. Sie aßen und tranken. Das steht jetzt nicht wie lange, ja, aber vielleicht bis es alle war. Oh, dann sahen sie das Silber und das Gold und Kleider. Von dort nahmen sie mit und gingen hin und versteckten es. Ja? Ein Schatz im Acker. Und versteckten es irgendwo unter der Erde im Acker. Wo sie später dann hinkommen wollten, um es wieder auszubuddeln. Aber so ein geheimes Versteck. Ja? Die machen da Beute, du. Die machen richtig Beute. Im Lager des Feindes. Stell dir das mal vor, was das bedeutet. Dann kehrten sie zurück. Tja, jetzt haben sie gegessen, jetzt haben sie getrunken. Man könnte auch sagen, sie haben geschmeckt und gesehen, wie freundlich der Herr ist, oder? Gibt es auch so eine Stelle. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und sie haben, ich will es mal jetzt übertragen, geistig formulieren, sie haben das Heil genossen. Sie haben das Heil in Anspruch genommen für sich. Sie haben das richtig genossen, haben darin gebadet sozusagen, in dem Überfluss des Heils. Und was machen sie als nächstes? Sie kehrten zurück und gingen in ein anderes Zelt. Nochmal das Gleiche nochmal von vorne. Sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Also essen konnten sie nicht mehr, also haben da wahrscheinlich nicht vorher voll gefressen. Ja, haben ja auch lange nichts mehr gegessen. Das ist immer die Gefahr, wenn man lange nichts gegessen hat, dass man dann zu viel ist. Ja, auch nach dem Fasten muss man mal ganz vorsichtig wieder rein. Aber die haben das so richtig genossen. Ja, und das ist so ungefähr die Situation eigentlich, also von vielen, auch von vielen Christen, die endlich nach einer Zeit der Not, nach einer Zeit der Unterdrückung, nach der Zeit der Verachtung, jetzt waren es auch noch Aussätzige. Ich meine, die waren ja auch nicht sehr beliebt in der Stadt. Gell? Bleib du mir bloß fern. Ja? Manche fühlen sich ja, manchmal fragt man sich, warum behandeln die mich so komisch im Verein oder auf der Straße oder den Nachbarn? Bin ich hier vom anderen Planeten oder bin ich ein Aussätziger? Kommt man sich ja manchmal fast so vor. Gell? Ja, und die haben das jetzt erstmal so genossen. Ja? Und so ein bisschen vielleicht auch so ein Edge-Gefühl, oder? Weiß nicht, kann auch sein, ne? Wir haben es jetzt gepackt. Ja? Und jetzt kommt eine entscheidende Wendung, eine entscheidende Emotion, ein entscheidendes Empfinden. Dass plötzlich einer zum anderen sagt, was wir tun, das ist nicht richtig. Das funktioniert so nicht. Damit können wir später nicht vor Gott gerade stehen, mit dieser Nummer. Wenn wir dieses Heil, was für eine ganze Stadt, was für das ganze Land reicht, wenn wir dieses Heil für uns wegkonsumieren und den anderen noch nicht mal was davon sagen, damit kommen wir nicht durch. Wir machen uns schuldig. Wir machen uns schuldig, wenn wir das Heil, was wir für uns kassiert haben, was wir genossen haben, nochmal genossen haben, Reichtümer, die wir kassiert haben, Güter, die wir versteckt haben, wenn wir die alle nur für uns behalten. Wir machen uns im Endeffekt schuldig, wenn wir das nicht als gute Nachricht, das heißt Evangelium, weitergeben. Wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja, wenn's, der eine hat sich vielleicht gedacht, oh Mann, Meine Familie, die hat mich so rausgeschmissen, als ich den ersten Anzeichen von Aussatz bekommen habe. Da haben die mich auf die Straße gesetzt und schließlich aus unserer Stadttor rausgekickt. Jetzt sollen die mal ruhig hungern. Und ich genieße mal jetzt das Heil erstmal. Kann man verstehen irgendwo. Ein anderer Arbeit, hat seine Arbeit verloren. Aufgrund dieser Krankheit ist rausgeschmissen worden. Und könnte den Gedanken haben, Mensch, geschieht denen eigentlich ganz recht, jetzt mal zu hungern. Ne? Aber irgendwann kommt dann der Gedanke, Mensch, meine Güte, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Diese Realität ist so gewaltig. Diese Realität eines leergeräumten feindlichen Lagers ist so gewaltig und so groß. Das geht nicht nur uns hier was an. Das geht die ganze Stadt was an. Das müssen alle Menschen müssen das wissen. Alle Menschen müssen irgendwie diese gute Nachricht bekommen. Sie haben diese Realität ja nicht geschaffen, aber sie merken, dass sie Geheimnisträger sind. Dass sie verpflichtet sind, diese Nachricht weiterzugeben. Und das ist der evangelistische Impuls. Die haben keine Berufung zum Missionar bekommen. Die haben keine Berufung bekommen, jetzt ab jetzt Evangelisten zu sein, Vollzeit und ein Missionswerk aufzubauen und Rundbriefe zu schreiben und was weiß ich was. Ja? Die haben ganz einfach, nur schlicht und einfach in sich diese Verantwortung gespürt. Ich kann die Mitmenschen, auch die mir nicht wohlgesonnen sind, ich kann die nicht ohne diese gute Nachricht lassen. Das sind doch Leute aus meinem Volk. Wir gehören doch eigentlich zur Stadt Samaria. Okay, wir waren Outcasts, also ausgestoßen. Wir waren nicht geachtet. Keiner wollte uns mehr. Die haben uns nicht geholfen. Die haben uns auch im Stich gelassen. Und so weiter und so fort. Trotzdem, es ist mein Volk. Es ist unser König. Und es ist meine Stadt, aus der ich komme. Und ich habe Verantwortung dafür, dass diese Stadt in irgendeiner Form, dass ich beteiligt bin zumindest daran, dass diese Stadt die gute Nachricht hört. Da komme ich nicht raus aus der Nummer. Ja? Und das haben die gemerkt. Das haben die gemerkt. Schweigen wir und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hingehen und es im Haus des Königs berichten. Ist natürlich ausgesprochen naiv, dass diese vier Aussätzigen ins Haus des Königs vorgelassen werden. Also, aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie stille Post. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt. Was meint ihr, wie die auf die reagiert hatten? Da kommen ja so ein paar Aussätzige. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, wie die da so reinhumpeln. Gell? Wie heißt es? Die Füße der Freudenboden, wie lieblich die sind. Gell? Aber das waren kaputte Füße, die waren ja schon halb zerfressen. Das waren ja die Füße von Aussätzigen. Die kamen so angehumpelt auch mit ihren Stecken und so. Die kamen von Weitem, die Torwache hat schon gedacht, ja, was ist bei denen? Die haben irgendwie Speed eingeworfen oder irgendwas. Die spinnen, die haben vielleicht zu viel gesoffen oder was. Aber irgendwas ist mit denen, was Komisches. Die sind doch sonst immer so lahm irgendwie rumgekrochen. Ja, aber das sind ein paar Aussätzige, die sind irgendwie ganz wild. Was ist mit denen los? Das war wahrscheinlich ihre Chance, um gehört zu werden. Aber vielleicht haben die erstmal von oben herab, die erstmal abgefertigt. Ja? Man muss sich immer denken, dass weil man die beste Botschaft der Welt hat, dass man damit begeistert empfangen wird. Ja? Muss doch gar nicht sein. Aber wenigstens, dass man gehört wird. Ja? Und das haben sie darauf angelegt. Sie haben gesagt, was sie daraus machen aus der Nachricht, das ist deren Sache. Aber wir müssen diese Nachricht weitergeben. Und sie berichten, wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Mensch, keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte so, wie sie waren. Jetzt gibt es ein Übersetzungsproblem. Auf jeden Fall scheint es so, dass die Torwächter das weitergegeben haben und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Ja, das sind also die evangelistischen Worte, die Stadt erreichen. Und das ist die große Chance, dass diese beiden Realitäten zusammenkommen können. Die hören also, Moment, wir haben eigentlich gar keinen Grund mehr zu hungern, wir haben keinen Grund mehr, hier belagert zu sein, uns belagert zu fühlen, sie waren ja schon nicht mehr belagert, die Realität hatte sich schon gewandelt. Ja. Und so wie am Auferstehungsmorgen, deswegen, das ist eine schöne Parallele zur Auferstehung, ja, da waren die Frauen, das sind jetzt nicht aussätzlich, aber die waren damals als Zeugen ja auch nicht immer so ernst genommen worden. Ja, da kamen so ein paar verrückte Frauen in der Abend-Morgendämmerung vom Grab weg und haben da irgendwelche wilden Geschichten von dem siegreichen Auferstehen des Herrn erzählt. Das war so unglaublich, dass die auch selbst die Jünger das auf Anhieb nicht geglaubt haben. Aber immerhin, sie haben die gute Nachricht weitergegeben. Das war ihre Verantwortung. Und so ist das evangelistische Wort immerhin bis in das Haus des Königs gekommen. Das Problem war dann, wie wird es aufgenommen? Wie wird es wohl aufgenommen werden? Ohne den Glauben und ohne, dass man da eine Konsequenz draus zieht, kann es gar nicht weitergehen. Sie schmeckten und sahen, wie freundlich der Herr ist, aber sie haben irgendwann gemerkt, unser Gewissen wird uns verklagen und wir werden uns schuldig machen, wenn wir das für uns behalten. Wir müssen das irgendwie weitergeben. Das ist eigentlich so ein bisschen auch die Situation in unserem Land, dass es insgesamt relativ wenige gibt, die das Heil unverdient und geschenkt bekommen haben. Und viele verstecken den Schatz und viele verstecken die Beute, die sie gemacht haben, wenn sie Anteil haben am Sieg, den der Herr geschenkt hat. Aber wir sollen es nicht voller Scham oder auch Egoismus und Eigensucht verstecken, sondern es weitergeben, es anderen zugänglich machen. Das war dieses Gefühl der Verantwortung. Ja? Wie gesagt, gar nicht eine großartige Berufung zum Evangelisieren oder so, aber ein Empfinden der Verantwortung. Ich bin es meinen Mitbürgern, meinen Mitbewohnern, meinen Kommilitonen, meinen Mitarbeitern, meinen Mitmenschen schuldig in irgendeiner Form. Ja, deswegen muss ich mich natürlich trotzdem leiten lassen. Wie soll ich das weitergeben? Wann ist eine geeignete Situation oder in welchem Rahmen? Aber ich denke schon, wenn wir im Vorfeld einer ganz bemerkenswerten Einsatzphase auch mit dem Wachaufteam stehen, dass das schon eine Chance ist, auch die diese Stadt bekommt. Dass es schon auch eine Chance ist, die wir auskosten und auskaufen sollten. Ja? Und irgendwie daran beteiligt sein sollten, dass dieser Einsatz gelingt und dass es möglichst effektiv wird und dass viele dabei sein können und so weiter. Dass diese Stadt auch die Chance bekommt, die Menschen dieser Stadt, die gute Nachricht zu hören, die wir schon bekommen haben. Interessant, aus diesen Losern kann man sie eigentlich nennen, diese Aussätzigen sind eigentlich Siegesleute geworden, Gewinner, kann man sagen. Ja, Sieger. Sieger oder Leute, die einen Sieganteil haben und auch dann Seelengewinner. Letztendlich haben sie dann dadurch auch die Stadt irgendwie auch gerettet und wurden ja zu Helden eigentlich, kann man sagen, für diese Stadt, genau genommen. Das ist ein sehr schönes Motiv. Wie gesagt, die Füße von Freudenboten sind lieblich. Das ist so oft das Problem auch unserer Zeit, dass das Evangelium oft nur noch so genommen wird, kommt und sieht, dass wir die Leute zu uns einladen. Ja? Ist auch schön, das gibt es auch im Evangelium, diese Linie, aber es gibt eben auch dieses Hingehen, ja? dass man hingeht, dass man auf die Leute zugeht und das ist eher so etwas, was bei so einem Einsatz passiert. So sind sie dann zu Freudenboten geworden, diese Aussätzigen. Aber dann kommt die große Frage, die Jesaja 52 ist das mit dem Freudenboten, dann kommt die Jesaja 53, aber wer glaubt unserer Verkündigung? Wer glaubt dem denn? Also Jesaja hatte auch schon die Not, dass ihm nicht alle das abgekauft haben, dass er das Wort des Herrn wirklich gehört hat. Und tatsächlich stoßen auch diese Menschen hier auf, diese Aussätzigen auf Skepsis. Schon dieser Offizier hatte jetzt ja vorher schon den Unglauben bekannt. Und die Offiziellen hier, die das erstmal hören im Thronsaal, denen geht es ja auch noch relativ gut. Ja, die haben ja noch Pferde, die haben ja noch Reserven. Also die können sich da großzügigerweise darauf einlassen, auf diese gute Nachricht oder auch nicht. Die sind oft dann so ein bisschen misstrauisch, so zurückhaltend. Aber einer der Soldaten, der auch vielleicht von der Not in seiner Familie, in seinem Umfeld weiß, von der Hungersnot, der sagt, lass uns doch mal wenigstens 5 Pferde dorthin schicken, das ist jetzt Vers 12 bis 15, und ein paar Schritte auf diese gute Nachricht hin unternehmen. Ja, ist auch etwas, wo wir Menschen dazu einladen können, durch Glaubensschritte einfach ein paar Schritte auf Gott zuzugehen. Ja, lass uns doch probieren. Wir probieren das, wir machen eine Probebohrung. Ja, ich finde das nicht falsch, ich finde das nicht zu beachten, kannst du das nächste Mal. Dass auch Menschen, die noch skeptisch oder noch das nicht fassen können, was Gott alles für sie getan haben soll, dass man sie einlädt, mit ihnen zu beten, dass man sie einlädt, über selbstrechtliches Gebet zu sprechen. Das muss nicht ein großes Glaubensgebet sein, aber eine Einladung, Gott, wenn das wirklich stimmt, was dieser Mensch da mir erzählt hat, dann zeig dich mir oder dann gib mir ein Zeichen oder dann lass mich das sehen, dass das stimmt. Ja? Und dann geht man so ein paar Glaubensschritte. Und sie haben immerhin diese Pferde losgeschickt, um das zu überprüfen, ob das denn stimmt. Also oder zwei, nachher waren es zwei Gespanne, um zu sehen, ob das denn wirklich stimmt. Und da gibt es dann so einen Übergang in dieser Geschichte. Das wäre jetzt also Vers 12 bis 15, habe ich jetzt nur mal kurz erzählt, wie sie dann doch diese Pferde schicken. Vers 15 heißt es dann, sie zogen hinter ihnen her bis an den Jordan, also eine kilometerlange Strecke. Siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten das dem König. Und jetzt müsste es eigentlich, würde man normalerweise erwarten, so, und der König, der teilt jetzt da ein paar Leute ein und die gehen jetzt ins Lager und holen sich da ein bisschen was. Und dann der wird organisiert, muss alles organisiert werden und geplant werden. Aber das Verrückte ist, nachdem, es steht so übergangslos, ja, vom Vers 15 zu Vers 16. Also es wurde im Königspalast berichtet, Vers 16, da ging das Volk hinaus. So übergangslos. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Adams. Das ist ein kräftiger Schub, der da passiert. Ich würde es einen Erweckungsschub nennen, dass sich plötzlich eine Sache verselbstständigt. So eine gute Nachricht. Ja, dass sich das wie ein Lauffeuer ausbreitet. Wie ein Lauffeuer hat man es im Königspalast gehört. Vorher haben schon einige Munkeln hören. Ja, da waren so ein paar Verrückte, ein paar Aussätzige. Ja, wer weiß, hast du schon gehört? Da soll ja was sein. Oh, der König hat noch nicht erlaubt, rauszugehen und so weiter. Aber nachdem das sich bestätigt hat, da kann man nichts mehr organisieren. Da entsteht so eine Art positive Panik. Ja? Man könnte es auch einen Erweckungsschub nennen. Da kannst du nichts mehr organisieren, da kannst du nichts mehr einfädeln oder eintüten oder planen oder irgendwas. Da passieren die verrücktesten Sachen manchmal. Ja? Und das Volk stimmt mit den Füßen ab, buchstäblich. Das Volk sagt, diesen Sieg lassen wir uns jetzt nicht mehr rationieren oder einteilen oder der König, der herrscht über dieses Lager der Aramäer, über diese Schätze, sondern das Volk geht raus und plündert und macht Beute und nimmt sozusagen, geistlich gesprochen, nimmt das Heil einfach in Anspruch. Das ist toll. Finde ich so irre, die dann alle dann rausgehen und sich von niemandem mehr halten lassen, weil gibt es doch keinen Halten mehr. Keine Kirche, keine Organisation, keine religiöse Aufsicht, keine weltliche Aufsicht kann die daran hindern, das Heil in Anspruch zu nehmen. Und die rennen und plündern und machen Beute und sind befreit und haben Anteil plötzlich an diesem gewaltigen Sieg. Und tatsächlich, Vers 16b, da wurde ein Maß weißen Grieß für einen Schekel und zwei Maß Gerste für einen Schekel verkauft, nach dem Wort des Herrn. Weil es das Wort des Herrn war. Genau deswegen ist es eingetreten. Weil Gott wusste, dass es passieren wird. Und Gott ist souverän. Das ist das Tolle. Also, hier steht jetzt nicht so sehr, da wurde gebetet und gefastet. Und plötzlich war eine Panik. Ich weiß es nicht. Sicherlich haben irgendwelche Leute gebetet, ja. Aber es steht so souverän über das, was Gott hier getan hat, ja. Aber es bedurfte der Menschen. Ja, wir können zum Sieg Jesu und zum Heil, was er uns erworben hat, nichts mehr hinzutun. Aber es bedurfte dieser Aussätzigen. Die waren das Bindeglied. Der Prophet hat es im Glauben ausgesprochen, aber es bedurfte dieser Aussätzigen. Und dass man es im Glauben auch darauf zugeht, dass man irgendwie im Glauben das auch ergreift. Hätten die das nicht gemacht, hätten sie das nicht genießen können. Und jetzt kommt dieser wunderbare Erweckungsschub. Übrigens aber dann auch verbunden mit Gericht, weil der König, dem Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, diesen Offizier das über das Tor bestellt hat. Der sollte da mal für Ordnung sorgen, geht aber hin, da ist da was los, wie unordentlich. Die sollen in Zweier rein, wie im Kindergarten, sollen jetzt rausgehen und die sollen da lang gehen und drei gehen da lang und so. Der wollte das alles so schön einteilen. Aber also Erweckung lässt sich nicht einteilen oder sowas. Das ist wie so ein Bild für eine auch quantitativ gewaltige Erweckung, würde ich das nennen. Und er geht dann zum Tor hin und will erstmal für Ordnung sorgen. Aber das Volk trat ihn nieder im Tor, so dass er starb. Genauso wie der Mann Gottes geredet hatte. Er stellte sich quasi diesem Erobern des Sieges in den Weg. So kann man das eigentlich sagen. Ja? Und wollte sich als Aufseher darüber aufspielen, was Gott getan hat. Das hat ihn zu Tode gebracht. Es war ja geschehen, als der Mann Gottes zum König geredet hatte. Zwei Maß Gerste werden morgen um diese Zeit für einen Schekel verkauft werden. Ein Maß Weizengrieß für einen Schekel im Tor von Samaria. Da hatte der Offizier dem Mann Gottes geantwortet und gesagt, siehe, wenn der Herr auf Finster am Himmel machen würde, könnte wohl sowas geschehen. Er aber hat gesagt, du wirst es mit eigenen Augen sehen, doch du wirst nicht davon essen. Genauso geschah es, das Volk trat ihn nieder im Tor, so dass er starb. Übrigens auch so, fällt mir nur gerade ein, ich will damit nicht irgendwie einer Kirche zu nahe treten, aber das zeigt auch, dass die Kirche nicht die Verwalterin des Heils werden darf. Also die darf sich nicht, das gibt es manchmal in Verbindung mit Sakramenten, so eine Autorität anmaßen, als würde man selbst über den Sieg, den der Herr errungen hat, der sein Sieg ist und der ihm gehört, und den Menschen, die auf seinen Sieg Bezug nehmen, als würde man sich darüber aufspielen können. Das fällt mir nur gerade ein, das ist ein bisschen, steckt da so geistig dahinter, hinter dieser Anmerkung, dass also das, was ganz viel zum Segen und zum Sieg verholfen hat, auch Einzelnen zum Gericht werden kann. Wenn sie sich da in den Weg stellen, wenn sie sich dagegen stellen, sagen, halt, ihr müsst erstmal an mir vorbei, das läuft doch bei mich und ich teile euch hier ein und ihr geht mal da, ihr geht mal da. Ja? Genau. So, also diese Geschichte wollte ich unbedingt heute euch weitergeben, auch wenn ich stimmlich ganz schön angeschlagen war. Aber Gott wollte es vielleicht auch, weil ich jetzt doch die Stimme irgendwie hatte. So halbwegs, danke für eure Geduld. Ich möchte noch zum Schluss eigentlich fragen, für jeden das nochmal mitgeben. Lest das doch mal auch zu Hause nochmal nach, diese Geschichte. Wo siehst du dich in dieser Geschichte? Ja? Also zum einen, in welcher Realität lebst du? Lebst du in dem Bewusstsein, kannst du das weitermachen? In dem Bewusstsein dieser belagerten Stadt? Ist das dein Grundbewusstsein? Ich bin umsessen hier von feindlichen Kräften, der Feind hat mich hier eingeschnürt. Und der Feind hat in meinem Leben viel Unheil gestiftet. Der Feind hat, auf reden wir ja auch ganz viel darüber, ne? Ja, der Feind. Und du hast dann gleich gemerkt, der ist schon gar nicht mehr da. Der ist schon längst abgehauen. Der ist schon längst gemerkt, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Der kriegt dich eh nicht mehr rum. Ja? Also, die Anfechtung und sowas, weiß ich, was wir alles erzählen manchmal. Ja, vielleicht ist der Feind schon gar nicht mehr da. Vielleicht sind das Phantomschmerzen. Vielleicht ist das alles schon längst kalter Kaffee, bevor wir uns noch einlullen lassen. Ja? Leben wir schon in der Realität des Sieges von Kreuz und Auferstehung her? Vielleicht ist es nur so ein Scheingefängnis, was wir hier unter vor Augen haben. Aber bei den Personen, es ist eine ganze Reihe Personen hier, bei welchen Personen findest du dich wieder? Fühlst du dich auch manchmal wie ein Prophet, so ein Rufer in der Wüste, der das Wort Gottes ausspricht und warten muss, schmerzvoll darauf warten muss, dass Gott das Wort bestätigt? Oder bist du vielleicht in der Realität dieses Königs, der von Leuten gefragt wird, er wird angegangen, er wird gefragt, was ist hier zu tun? Das ist Unheil, das nimmt Überhand und so weiter und so fort. Er kann eigentlich nur zwischen zwei Übeln unterscheiden, sich entscheiden. Das eine ist schlecht, das andere ist auch schlecht. Und bist du vielleicht so ein Mensch, der eigentlich auch Verantwortung trägt und der irgendwo diese Ratlosigkeit spürt und manchmal auch wütend wird auf Gott? Findest du dich in dem Offizier wieder, der irgendwie das alles so hinterfragt, das Handeln Gottes so? Ein großes Fragezeichen. Gott redet und erstmal ein ganz großes Fragezeichen. Halt. Ja? Ich glaube, jeder steht einer Personengruppe hier am nächsten. Zumindest. Irgendwo kommen wir alle drin vor, glaube ich. Das ist in der Bibel oft so. Wenn wir die Bibel mit betenden Augen lesen, irgendwo merke ich plötzlich, oh, da bin ich ja auch ein Stück weit drin. Ja? Findest du dich da in der Mutter wieder, die bereit war, auch um des eigenen Überlebens willen, man könnte es erstmal so formulieren, ihrem Kind das Leben zu nehmen, etwas dem Kind zu rauben, weil sie selbst überleben wollte, die andere anklagt, oder die andere Mutter, die den Kreislauf des Bösen versucht zu unterbrechen und es doch nicht kann, oder findest du dich in der Gruppe der Aussätzigen wieder? Ich habe dir ja auch aufgelistet, diese Gruppen, wo man drüber nachdenken kann. Vielleicht beten wir noch einen Augenblick jetzt darüber. Ja? Diese Gruppe von Aussätzigen, wie gesagt, die haben nach Ablehnung und Isolation, die sie erlebt haben, allen Grund gehabt, erstmal den anderen kein Heil zu wünschen. Aber sie haben das Heil selbst genossen, haben es versteckt und irgendwann gemerkt, dass sie selbst zu Segensträgern und Freudenboten werden sollen. Ja, und deswegen, lass uns zusammen beten. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir ganz bewusst auch überhaupt erstmal den Sieg des Kreuzes für uns in Anspruch nehmen sollen, für unsere Schuld. Wenn jemand da auch dabei ist unter uns, klar, das ist ja eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt einen guten Boten werden zu können. Aber lass uns da noch einen Augenblick ins Gebet gehen und drüber nachsehen, Herr, wo komme ich da drin vor und mach mich auch zu so einem Boten guter Nachricht. Amen.